Änderung in der Gemeinde. Und ich glaube, jede Änderung zeugt davon, dass es lebendig ist. Es wechselt sich. Es entsteht immer etwas Neues. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Seitdem ich weiß, dass ich heute mit der Predigt dran bin, habe ich mir verschiedene Gedanken gemacht. Einen Text gesucht, mich mit der Apostelgeschichte beschäftigt, die wir zurzeit so versuchen durchzuarbeiten in den Predigten. Und ungefähr habe ich so damals schon ausgerechnet, dass heute eventuell das 12. Kapitel dran wäre und die ersten 17 Verse des 12. Kapitels haben mich begeistert. Und das wird heute nicht der Text meiner Predigt sein. Es geht da um ganz etwas anderes. Als ich dann erfahren habe, dass heute die Einsegnung der Ältesten sein wird, dann habe ich mir doch Gedanken gemacht, es wäre doch angebracht, etwas zu diesem Thema auszuarbeiten und zu sagen. Die Bibel spricht viel davon und es gibt verschiedene Eigenschaften, Pflichten und Qualifikationen für Älteste, die wir in der Schrift lesen. Das wohl bekannteste ist der Text in 1. Timotheus 3, Verse 1 bis 7. 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Ich lese sie nur vor. Das ist wahr. Wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit eine schöne und gute Aufgabe an. Allerdings muss ein solcher Mann ein vorbildliches Leben führen. Das heißt, er soll seiner Frau treu sein, maßvoll und besonnen sein und keinen Anstoß erregen. Ihn muss ganz Gastfreundschaft auszeichnen und er soll andere gut im Glauben unterweisen können. Außerdem darf er weder Trinker noch gewalttätig sein oder streitsüchtig. Vielmehr soll er freundlich und friedfertig sein, seine Arbeit tun und nicht am Geld hängen. Er soll verantwortungsbewusst für seine Familie sorgen. Die Kinder sollen ihn achten und auf ihn hören. Denn wie kann jemand, dem schon seine Familie über den Kopf wächst, die Gemeinde Gottes leiten? Er soll nicht erst nur vor kurzem Christ geworden sein. Er könnte sonst schnell überheblich werden. Und so hätte der Teufel ihn dahin gebracht, dass Gott sein Urteil über ihn sprechen muss. Wer eine Gemeinde leitet, soll auch bei den Nichtchristen in einem guten Ruf stehen, damit er nicht ins Gerede kommt und so dem Teufel in die Falle geht. Mindestens 14 Kriterien. Ich habe sie so schnell auf die Schnelle durchgelesen. Und meine ersten Gedanken waren so, er stellt sich jetzt eine Liste mit einem Kreis davor und fragst jeden Ältesten diese 14 Kriterien und machst Plus oder Minus davor. Hat er das erfüllt oder nicht? Unsinn. Diese Befragung hilft uns auch nicht weiter. Und vor allem ist es zu spät. Ihr seid schon gewählt und gesegnet als Älteste. Das hätte man vorher machen sollen. Also kam das auch nicht in Frage. Doch das Einzige, was ich aus diesem Text euch heute auf den Weg geben möchte, ist der erste Vers. Es ist wahr. Wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit ein sehr schönes und gut, eine schöne und gute Aufgabe an. Die Schrift nennt es gut, wenn einer sich dieser Herausforderung stellt. Und es wird keiner Gemeinde etwas nützen, wenn wir die Ältesten gedrängt oder auf irgendeine Weise gezwungen haben, dieses Amt zu übernehmen. Gut ist, wer derjenige die Begabung dafür mitbringt und Gottes Berufung für dieses Amt hat. Aber ganz schlecht ist es, wenn jemand diesen Dienst anstrebt, um Einfluss, Macht oder Anerkennung zu bekommen. Ihr habt euch bestimmt damit auseinandergesetzt. Ihr habt es nicht einfach auf die leichte Schulter genommen. Ihr habt bestimmt dafür gebetet und auch die ganze Gemeinde trug das im Gebet mit. Diese Verantwortung muss von euch gewollt sein. Und ich glaube, ihr seid euch der Berufung von Gott zu diesem Amt auch bewusst. Ich habe mir die Zeit genommen und ein bisschen die Berufung der Propheten durchgelesen, immer am Anfang der prophetischen Briefe. Sie rangen immer mit Gott. Der eine hat sich zu jung gehalten, der andere hat andere Ausreden gehabt. Mose, der wollte nicht sprechen und sagt, ich habe keine Fähigkeiten dazu und so weiter. Man könnte das nachschlagen und lesen. Und das hat mir Mut gegeben. Sagt nicht, ihr seid zu jung für dieses Amt. Das hat Gott selbst zu den Propheten gesagt. Denn er wird euch mit dem Nötigen versorgen. Ich kann mich noch ganz gut an meine Berufung zum Missionsdienst erinnern. Diese Nacht werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das ist schon, ja, das war 73. Da wart ihr wahrscheinlich noch gar nicht da. Ich war auf einer Reise von Skandinavien bis nach Griechenland, 3 Monate lang, um einfach die Freiheit zu genießen, die ich in der Sowjetunion damals nicht hatte. Ich durfte mit dem Personalausweis einfach so über die Grenzen fahren, von einem Land in das andere. Diese Freiheit habe ich von Herzen genossen. Doch am Ende dieser Reise wollte ich nach Österreich. Und ich kam da in einen kleinen Ort, wo ich wusste, noch aus den Zeiten, wo ich in der Sowjetunion gelebt habe, da wurden christliche Sendungen in einem Studio produziert, hergestellt. Und diese Sendungen haben uns viel Segen gebracht. Und ich wollte Grüße bestellen von Leuten, die durch diese Arbeit schon damals zum Glauben gekommen waren. Und was es uns an Segen war. Und an diesem Ort geschah etwas, was ich nicht vergessen werde. Es war eine Nacht. Das heißt, am Tag davor hat der Missionar, der die Sendungen machte, die Predigten für die Sendungen, mir ein Angebot gemacht. Sie brauchten dringend Mitarbeiter. Und die Tage, die ich dort verbracht habe, habe ich auch viel im Studio gesessen, habe versucht zu moderieren, mein Zeugnis aufgenommen. Und ja, das Angebot lautete: keine Festeinstellung, $50 die Woche Taschengeld, Unterkunft und Logis. Doch mein Ziel war ganz anders. Ich freute mich schon auf den Weg nach Hause. Morgen würde ich nach Hause fahren. Da war schon ein Grundstück ausgesucht worden, reserviert. Ich wollte meinen Traum erfüllen, meine eigene Tischlerei zu gründen. Es war alles in die Wege geleitet, die Chancen standen sehr gut. Der Staat förderte das sogar sehr effizient. Doch dieses Angebot habe ich so im ersten Moment überhört. Doch als es Nacht wurde, war es interessant. Ich hatte nie Probleme mit Einschlafen, aber ich konnte nicht schlafen. Ich dachte, was ist los? Du bist hellwach und weißt nicht warum. denke, ja, frag doch den Herrn, was los ist. Und ich fing an, mit ihm zu reden. Ich habe keine Stimme gehört, es kam kein Engel mit der Offenbarung, nichts fiel von der Decke, nur ich habe den Schlaf verloren. Und so wollte der Herr, dass ich mit ihm rede. Ich sagte, ja, ich habe nichts dagegen. Diese Arbeit ist sehr wichtig und ich werde wahrscheinlich nicht wenig Geld verdienen und werde diese Arbeit unterstützen. Sie brauchten finanzielle Unterstützung für die Arbeit. Aber der Herr sagte, hör auf, ich brauche dein Geld gar nicht. Was ich brauche, bist du. Und das war mir in meinen Gedanken, keiner sagte es mir, aber ich empfand es so. Und ich redete weiter und weiter. Und bis der Herr mir dann sagte, was kümmerst du dich um das oder jenes? Im Grunde willst du nur nicht. Das ist zu unsicher. Du weißt nicht, was dich erwartet. Und dann hat er mir den Vers gesagt, in Erinnerung gebracht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Und ich meine, diese Nacht vergesse ich nie. Morgens, kurz nach 6, habe ich zu Hause angerufen und gesagt, ich komme nicht mehr zurück nach Hause. Sie sollen alles rückgängig machen. Ich bleibe da. Und ich habe diese Entscheidung bis heute nicht bereut. Der Herr hat mir viel Segen geschenkt und mehr, als ich je erträumt und erwartet habe. Der Herr wird für euch sorgen und euch mit allem Nötigen ausstatten, wenn ihr seiner Berufung folgt. Das war schon immer so. Es waren nicht immer Reichtümer, es waren manchmal auch schwierige Zeiten. Aber keine Berufung Gottes gleicht einer anderen. Gott ist so vielfältig. Er hat so viel Fantasie. Er braucht nicht etwas zu wiederholen. Und jeden von euch hat er auf seine Weise berufen. Und ihr habt noch mehr. Ihr habt auch die Entscheidung der Gemeinde, die sich gründlich überlegt hat, wen sie vorschlagen und wen sie in diesem Amt haben wollen. Das heißt, dass die Gemeinde euch auch ausreichend fähig hält, dieses Amt auszuüben. Deshalb will ich noch einmal den Anfang von dem Text in Timotheus 3 wiederholen. Es ist wahr, wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit eine schöne und große Aufgabe an. Aber als Gemeindeglied wünsche ich mir etwas von euch, von den Ältesten. Und ich glaube, die Gemeinde hat auch bestimmte Erwartungen und Wünsche. Ich wollte diese Frage so in den Raum werfen und euch fragen, was erwartet ihr denn von den Ältesten? Aber ich mache das heute nicht. Aber mein Wunsch ist nicht, diese Liste mit euch auszufüllen, sondern ich habe etwas viel Schöneres gefunden. Von einem, der selbst berufen wurde zu diesem Dienst. Und das Beispiel war für mich der Petrus. Im 5. Kapitel seines ersten Briefes schreibt er in den ersten Versen: Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich selbst habe die gleichen Aufgaben wie ihr, bin ein Zeuge der Leiden Christi und werde auch an seiner Herrlichkeit Anteil haben, wenn er wiederkommt. Deshalb bitte ich euch, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie. Nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern vom Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Petrus weiß ganz genau, wovon er hier redet. Als stolzer Jünger Jesu hat er vor anderen damit geprallt, dass er sein Leben für ihn geben wird, dass er bis in den Tod mit ihm gehen wird. Als erbärmlicher Versager stand er in der Nacht, als Jesus verhaftet wurde, vor einfachen Leuten und hat geschworen, dass er diesen Herrn überhaupt nicht kenne. Das war die eigene Kraft. Und nun hört er Jesus sagen: Petrus, hast du mich lieb? Und das dreimal nacheinander. Diese Geschichte kennen wir seit unserer Jugend, wenn wir im christlichen Elternhaus aufgewachsen waren. Es war der Klassiker in der Sonntagsschule. Der krähende Hahn und der Petrus, der seinen Herrn verleugnete. Doch für Petrus war das die wichtigste Erfahrung seines Lebens. Vor ihm steht der, den er einst selbst als den Heiligen Gottes genannt hat. In Johannes 6 lesen wir seine Worte. Jesus fragte die 12: Wollt ihr auch von mir weggehen wie die anderen? Da antwortete Petrus ihm: Herr, wohin wollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Du bist Gottes Sohn. Diesen Jesus hat er nun verleugnet. Und nun steht er vor demselben Heiligen Gottes und er fragt ihn: Hast du mich lieb? Welche Demütigung müsste man meinen? Doch Jesus sah tief im Inneren von Petrus einen Keim. Dieser Keim musste zum Leben erweckt werden. Jesus sieht viel tiefer, als unsere Vorsätze und Worte es ausdrücken können. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, aber ich, elender Mensch, schaffe es einfach nicht aus eigener Kraft, denkt Petrus. Und dann wendet er sich nur an Jesus und sagt: Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er kam nicht wieder als stolzer Mann und sagte: Ja, Jesus, ich liebe dich. Nein, er sagt: Herr, du siehst mein Herz, mein Inneres. Du weißt, dass ich dich liebe. Aber wie soll es weitergehen? Ich habe dich verleugnet, ja. Ich wünsche, dass ihr den Auftrag Jesu auch so annimmt, dass ihr in dieser Gesinnung der Gemeinde vorsteht. Wenn das so ist, dann wird Gott bestimmt treu sein und euch mit allem Nötigen ausstatten. Ihr braucht euch nicht Sorgen darum zu machen. Also wisst Petrus ganz genau, er wusste, wovon er redet, wenn er den Ältesten Anweisungen gibt. Jetzt das ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich selbst habe die gleiche Aufgabe wie ihr. Bin ein Zeuge des Leidens, der Leiden Jesu Christi und werde auch an seiner Herrlichkeit teilhaben, wenn er wiederkommen wird. Und deshalb bitte ich euch, sagt er, erstens dieses Amt nicht gezwungen, sondern freiwillig tun, wie es Gott gefällt. Zweitens, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Und drittens, nicht als Herrn über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Keiner hat euch zu diesem Dienst gezwungen. Ihr habt die Wahl angenommen und die Gemeinde hat euch dafür gesegnet. Für Petrus noch, sondern freiwillig. Doch zu diesem ersten Ratschlag führt Petrus noch etwas dazu. Wie es Gott gefällt. Die eigenen Beteuerungen und Vorsätze von Petrus hat er aus eigener Erfahrung gemerkt, dass die nicht weit bringen. Und deshalb sagt er zu Jesus nicht, ja Herr, ich liebe dich, sondern Herr, ich weiß. Du weißt, dass ich dich liebe. Und der Herr sieht in uns hinein. Ich wünsche, dass es bei euch auch in diesem Bewusstsein weitergeht. Dass Jesus weiß, was euch bewegt. Er kennt eure Motive. Und deshalb tut es, wie es Gott gefällt. Zweitens, nicht im schändlichen Gewinnswillen, sondern aus Herzensgrund, vom Herzensgrund. Nun unterstelle ich euch auf keinen Fall, dass ihr etwas mit schändlichem Gewinn zu tun habt in euren Gedanken. Das möchte ich schon ausschließen. Aber ich bin überzeugt, dass es euch an gutem Willen nicht mangelt. Doch Gefahren liegen oft nicht in diesen großen Sachen, sondern manchmal in ganz kleinen Dingen. Im Osten der Ukraine hatte ich die Möglichkeit, Kinderfreizeiten zu organisieren. Und die Älteren in unserer Gemeinde können sich noch gut daran erinnern, was wir an Bildern und Berichten gehört und gesehen haben. Es war eine schöne Zeit und jedes Jahr durften über 1200 Kinder eine Freizeit erleben, Gottes Wort hören und sich erholen. Eines Abends, als wir wieder mit einem Transport dahin gefahren sind, kamen wir gerade zur Zeit der abendlichen Versammlung. Waren die Kinder in einem großen Saal und es war schon fast am Ende und am Ende der Freizeit auch, bevor die nächste angefangen hatte. Und dann wurden die Mitarbeiter nach vorne gerufen, vorgestellt, ihnen wurde ein kleines Dankeschön-Geschenk gegeben und sie wurden gelobt und ihre Anerkennung bekommen. Ihr Dienst wurde so erwähnt. Ich saß ganz vorne und wartete, bis ich auch an der Reihe kam. Aber die Versammlung ging zu Ende und ich blieb da sitzen. Wisst ihr, es ging mir nicht um etwas Großes. Aber ich merkte, etwas kratzt in mir. Die Versammlung war zu Ende und ich ging in den angrenzenden Wald und sagte, Herr, wieso ist das alles so ungerecht? Und er sagte zu mir, was willst du? Wisst ihr, was er mir geantwortet hat? Er hat mir das Wort in Erinnerung gerufen. Dankt etwa ein Herr seinem Knecht, dass der getan hat, was ihm befohlen wurde? So auch du. Wenn du getan hast, was deine Pflicht ist, so sprich, Ich bin nur ein unnützer Knecht. Ich habe getan, was ich zu tun schuldig war. Ein sehr tröstendes Wort. Ja, ich musste schlucken. Und das sind die Kleinigkeiten, durch die uns Gott führt in seinem Dienst. Und am Ende blieb mir nichts anderes übrig, als Ja zu sagen. Denn ich bin ja in deinem Auftrag hier. Ich bin nur dein Botschafter. Der Lob dafür gehört mir. Ich bin der, der das alles trägt. Und mir blieb nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, Herr, mein Gott, so ist es. Und ich bekam Frieden, Frieden in meinem Herzen. Bestimmt werdet ihr nicht die gleichen Versuchungen auf eurem Weg begegnen, aber denkt immer daran, wem ihr dient und warum ihr das tut. Petrus warnt uns hier davor. Es ist nicht nur das Streben nach dem schändlichen Gewinn, der uns gefährlich werden kann. Es kommt manchmal auf Kleinigkeiten an. Mein Ehrgefühl war angekratzt. Ich fühlte mich übersehen. Und vielleicht passiert euch das auch, dass jemand euch übersieht. Ja, dass jemand vielleicht auch nicht ganz positiv oder mit Freuden manchmal an euch denkt, dem werdet ihr alles begegnen. Doch Jesus sieht immer den Herzensgrund an. Nicht aus schändlichem Gewinnswillen, sondern vom Herzensgrund. Was sieht Jesus auf dem Grund des Glasherzens? Das wird uns helfen, die Sachen klarzustellen. Und das hatte Petrus auch selbst erlebt. Deshalb gibt er uns diese Ratschläge. Und dann sagt er noch, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Jesus hat einmal gesagt in Markus 10, Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich bedienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben als Lösegeld für viele gebe. Wenn unser Meister und Herr das so sieht, dann ist es gut, wenn wir ihm nacheifern. Und in Johannes 13 lesen wir auch seine Worte: Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus ist unser Vorbild. Er ruft uns dazu auf, dass wir ihm nacheifern. Wir sollen den Leuten in der Gemeinde die Füße und nicht die Köpfe waschen. Nimmt das mit als Dienst und nicht als ein aufgezwungenes Reinheitsritual. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Christus hat nicht geherrscht, sondern er hat überzeugt durch Wort und Tat. Und das war genug. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Mit diesen Worten schließt Petrus seine Zuwendung zu den Ältesten. Ist das nicht der Mühe wert? Der Lohn ist gewaltig, aber der Herr wird ihn austeilen. Ein königliches Priestertum auf ewig in seiner Gegenwart. Und da werdet ihr natürlich nicht alleine sein, die Gemeinde geht mit. Schluss habe ich noch einen Wunsch an die Gemeinde. Älteste sollen in ihrer schweren und verantwortlichen Aufgabe in jeder Hinsicht von der Gemeinde unterstützt werden. Die Ältesten brauchen unser Gebet, unsere Fürbitte. Wer verantwortlich in der Gemeinde steht und nach dem Geist der Bibel handelt, wird treu für die Ältesten beten. Und das ist unsere Aufgabe. Und wenn jemand eine Klage gegen einen Ältesten hat, dann soll er nicht über ihn, sondern im Geist der Liebe mit ihm reden und beten. Das wird der beste Weg sein, wieder Frieden zu schaffen. Und zum Schluss noch die Verse 1 und 2 aus Galater 6. Liebe Gemeinde, wenn einer von euch gesündigt hat, so hilft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last. Und dann, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist mein Wunsch an die Ältesten.